Familiensache Krebs, der Podcast vom BRCA-Netzwerk. Gemeinsam mit Expertinnen und Betroffenen sprechen wir hier offen und ehrlich über familiäre Krebserkrankungen und klären umfassend über das Thema auf. Mein Name ist Sarah und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Bislang haben wir im Podcast immer viel über die BRCA1 und BRCA2-Mutation gesprochen. Aber natürlich ist das nicht alles, denn es gibt noch weitaus mehr Gene, die bis zum heutigen Tag bekannt sind. Da das aber überhaupt nicht mein Fachgebiet ist, habe ich heute Verstärkung an Bord, und zwar von Frau Professor Dr. Med. Dorothee Speiser. Sie ist stellvertretende Klinikdirektorin und Leiterin des Zentrums familiärer Brust- und Eierstockkrebs an der Charité in Berlin. Frau Dr. Speiser, ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns über die anderen Gene mal zu sprechen. Möchten Sie vielleicht noch kurz etwas über sich erzählen, bevor es hier ans Eingemachte geht?
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch extrem, dabei zu sein. Das ist meine zweite Podcast-Aufnahme.
Oh, wow.
Also ich bin noch nicht so ganz routiniert, aber es wird. Ja, mein Name ist Dorothee Speiser. Ich bin Gynäkologin und seit 2005 an der Charité hier in Berlin tätig und jetzt auch schon seit vielen Jahren im Bereich FPREC unterwegs. Ich leite seit einigen Jahren das Zentrum hier an der Charité und bin auch im deutschen Konsortium in einigen AGs engagiert. Also das Thema ist mir ja sozusagen mittlerweile richtig ins Blut übergegangen.
Das glaube ich Ihnen. Ja, vielen Dank. Wir springen einfach direkt rein, würde ich sagen. Über BRCA1 und 2 wird ja recht häufig gesprochen und sind meiner Meinung nach ja irgendwie schon so recht populäre Mutationen, wenn ich das so formulieren darf. Aber welche Gene werden neben BRCA1 und 2 denn noch so getestet?
Also wir sind in der extrem guten Situation, dass wir seit einigen Jahren die Möglichkeit haben, nicht mehr nur einzelne Gene zu untersuchen, sondern sogenannte Panel-Analysen vornehmen zu können. Unterschiedliche Studien, unter anderem auch unter Beteiligung des Deutschen Konsortiums, haben dazu geführt, dass wir eine ganze Reihe von Genen identifizieren konnten, die für die Entstehung von Brust- und Eierstockkrebs eine Rolle spielen. Mhm. Und neben BRCA1 und 2, die wir ja schon seit 1993 kennen, sind in den Jahren danach immer mehr Gene relevant geworden, unter anderem das ATM-Gen, PALB2, CHEK2, RAD51C und D. Ich sage meinen Patientinnen immer, diese Gene haben alle relativ komplizierte Buchstabenkombinationen, die man sich unbedingt eigentlich nicht alle merken muss.
Okay.
Wenn Sie mich jetzt nach allen 34 Genen auf dem Panel fragen würden, würde ich wahrscheinlich auch ins Schleudern geraten. Zumal auf dem Panel, sagte ich ja schon, sind 34 Gene. Und von diesen 34 sind aktuell 13 sogenannte Kerngene. Das heißt, es sind Gene, die wir schon so gut kennen, dass wir, wenn wir hier Mutationen finden, direkt klinische Konsequenzen ableiten können. Das ist für uns tatsächlich in der praktischen Versorgung extrem wichtig. Zusätzlich haben wir auf dem Panel auch noch sogenannte syndromassoziierte Gene. Das heißt, das sind Gene, die mit anderen genetischen Syndromen zusammenhängen, beispielsweise dem Lynch-Syndrom, aber auch dem Cowden-Syndrom. Mhm. Und dann gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Forschungsgenen. Und das sind die Gene, wo auch ich dann immer mal wieder überlegen muss, das sind Gene, wo wir vermuten, dass unter Umständen ein erhöhtes Risiko bestehen könnte, wir das aber eben noch nicht bislang in großen Kohortenstudien zeigen konnten, die wir aber unseren Ratsuchenden und Patientinnen anbieten, dass wir die mit untersuchen, um auch so eine Datenbasis zu schaffen für weitere Untersuchungen.
Ja, sehr interessant. Und welche Mutationen sind nach dem heutigen Kenntnisstand wirklich relevant für Betroffene?
Genau, das sind diese 13 Kerngene und dazu gehört neben BRCA1 und 2 ATM, dann ist es BRIP1, dann ist es BART1, dann ist es CDH1, CHEK2, PALB2, P10, RAD51C und D, TP53 Und jetzt seit neuestem auch P10 und STK11, die aber tatsächlich vor allem als erweiterte Core-Gene dabei sind. Sie sehen daran, dass auch ich immer ein bisschen durcheinander komme, dass alles so nacheinander aufzuzählen, ist relativ schwierig.
Schon
und ich
einige,
würde
ne?
das auch unseren Ratsuchenden gar nicht empfehlen, sich jetzt im Vorfeld mit jedem dieser Gene en Detail zu beschäftigen, weil es geht ja erstmal darum zu etablieren, gibt es überhaupt ein erhöhtes Risiko für eine familiäre Tumorerkrankung? Und das ist unsere Herangehensweise, gar nicht so sehr vom Gen her, sondern vor allem erstmal von der familiären Belastung kommend, sind die Einschlusskriterien erfüllt.
Okay.
Und wenn die wiederum erfüllt sind und wir dann in Richtung in der Beratung kommen, ist es jetzt wirklich angesagt, eine genetische Analyse zu machen, dann können wir uns nochmal genau das Panel angucken und was davon jetzt unter Umständen relevant sein könnte. Tatsächlich ist es aber so, dass wir auch in diesen Erstberatungen jetzt nicht jedes dieser Gene, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, schon en Detail besprechen. Das ist einfach viel zu viel.
Ja.
Und wir
auch für
würden
die
uns dann
Betroffenen zu viel, ne?
Absolut, absolut. Und wenn dann etwas gefunden wird, dann konzentrieren wir uns darauf und gehen dann in die einzelnen Genveränderungen rein und besprechen hier dann.
Okay. Ja, jetzt ist ja beispielsweise bei meiner BRCA1-Mutation die intensive Vorsorge möglich. Wie sieht das mit anderen Mutationen aus? Woraus ergeben sich solche Empfehlungen für die Früherkennung oder vielleicht auch für die Nachsorge? Also jetzt nicht vielleicht zu jedem Gen im Detail, aber vielleicht mal so ein, zwei als Beispiel. Und auch ganz wichtig die Frage, zahlt das auch die Krankenkasse?
Also die Empfehlung, diese klinischen Empfehlungen, von denen ich vorhin sprach, die sich aus Mutationen in Kerngenen ergeben, werden bei uns in der AG klinische Konsequenzen festgelegt. Das heißt, wir sind ein Team von Experten aus quasi allen Zentren des deutschen Konsortiums, die sich jährlich treffen, sich angucken, wie ist die Datenlage zu diesen Kerngenen und wie hoch sind die Risiken und was können wir schlussfolgern, was können wir unseren Ratsuchenden und Patienten anbieten. Also das ist der Prozess, wie diese Empfehlungen entstehen. Und bei den meisten ist es so, dass wir ja ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs haben. Und bei diesen Genen ist es durchaus zu empfehlen, am intensivierten Früherkennungs- und Nachsorgeprogramm des deutschen Konsortiums teilzunehmen.
Ja.
Beispielsweise Mutation oder pathogene Variante, wie wir es jetzt heute nennen, im CHECK2-Gen. Das bedeutet, es ist ein moderates Risikogen, geht mit einem moderat erhöhten Risiko einer Brustkrebserkrankung einher. Und hier würden wir empfehlen, ab dem 30. Lebensjahr in jährlichen Abständen MRT, Ultraschall und ab dem 40. Lebensjahr zusätzlich auch noch eine Mammographie durchzuführen. Das ist jetzt beispielsweise eine Empfehlung, die für eine Mutationsträgerin einer CHECK2-Veränderung dann ausgesprochen würde. Und so gibt es eben diese Empfehlung für jedes dieser genannten Kerngene, natürlich in Abwandlung, je nachdem, wie hoch das Risiko ist, das wir damit assoziieren müssen. Es gibt auch Gene, wo es quasi weniger Brustkrebsrisiko ist und mehr Eierstockkrebsrisiko. Aber wir haben uns im Konsortium aktuell geeinigt, dass alle diese moderaten Risikogene auf jeden Fall im intensivierten Früherkennungs- und Nachsorgeprogramm betreut werden als Angebot, einfach um auch noch weitere Daten zu sammeln, wie wir hier mit den Patientinnen zukünftig am besten umgehen können.
Das heißt, die Betroffenen haben dann auch die Möglichkeit, sich prophylaktisch operieren zu lassen?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay.
Also das ist noch etwas, was tatsächlich sehr, sehr individuell zu betrachten ist. Also gerade bei Risikoveränderungen mit moderatem Risiko sind die prophylaktischen Operationen kein Standard, weil es einfach nicht so hohe Risiken assoziiert sind, dass diese prophylaktischen Operationen gerechtfertigt wären. Das ist jetzt aber tatsächlich sehr allgemein gesprochen.
Okay, ja, klar.
Unsere Herangehensweise im deutschen Konsortium ist ganz klar so, dass wir uns individuell angucken müssen, wie bei der einzelnen Ratsuchenden die Risikosituation ist. Da spielt natürlich die pathogene Variante rein, da spielt aber auch die Familienanamnese rein und die sogenannten nicht genetischen Risikofaktoren.
Okay.
Seit neuestem, und das diskutieren wir gerade, wie wir das auch in die Standardversorgung kriegen, gibt es auch den sogenannten Polygenic Risk Score, also
Ja.
ein Summand aus Niedrigrisikovarianten, von dem wir wissen, dass er in der Kalkulation des Risikos das deutlich verändern kann. Also da gibt es jetzt so Schätzungen, dass sich die Empfehlungen für das intensivierte Früherkennungsprogramm in 12 bis sogar 30% verändern können. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei. Das ist nicht so einfach, diesen PRS zu standardisieren und überall anzubieten. Da sind wir jetzt gerade dran. Aber das wird dann sozusagen der vierte Faktor sein in der individuellen Kalkulation. Und das sind dann die Faktoren, die auch darüber entscheiden, bleibt es bei der Empfehlung für Früherkennung? Oder müssen wir sogar ein Stück weitergehen und sagen, nee, hier scheint sich eine Hochrisikosituation abzuzeichnen. Und wir müssen dann doch in Richtung prophylaktischer Operationen und präventiver Maßnahmen denken. Aber deswegen ist das nicht so ganz pauschal zu sagen. Also ich würde jetzt heute nicht mehr sagen, mit CHK2-Mutation gibt es auf keinen Fall eine prophylaktische Operation, weil das so einfach nicht mehr gültig ist. Das war vielleicht vor 2, 3 Jahren noch so, aber mittlerweile wissen wir da mehr und wissen auch eben, dass wir ganz risikoadaptiert und individuell daran gehen müssen.
Okay. Ja, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen und ich glaube, es ist auch schon ein bisschen deutlich geworden, aber vielleicht für den einen oder anderen Hörer beziehungsweise Hörerin, moderates Risiko und Hochrisiko. Wo ist da der Unterschied? Vielleicht können Sie das noch mal kurz hervorheben.
Genau, also in unseren Definitionen, die wir auch in den AGs im Deutschen Konsortium verwenden, ist es so, dass wir von einem hohen Risiko dann sprechen, wenn wir eine Verdreifachung oder mehr des Risikos der Allgemeinbevölkerung sehen. Das ist für uns eine Hochrisikosituation. Und eine moderate Risikosituation ist, wenn es höher als das Risiko der Allgemeinbevölkerung ist, aber eben unter dreifach erhöht. Und das ist dieser Bereich des moderaten Risikos. Und da sind wir eben meistens bei den Genen, die ich jetzt vorher erwähnt habe, ATM, CHK2, RAD51, das wären die Gene, wo wir von einer moderaten Risikomutation sprechen würden.
Okay, und bei diesen Hochrisikogenen spricht man dann eher eine Operationsempfehlung aus als bei den
Ganz
moderaten.
Genau. Also auch da ist es wichtig, das individuell zu unterscheiden und vor allem auch nach dem Alter zu unterscheiden. Also was ja auch mittlerweile Standard ist, wir arbeiten nicht mit Lebenszeitrisiken, sondern wir arbeiten altersspezifisch. Das heißt, für uns ist auch handlungsleitend und für die Empfehlung der Patientin wichtig, das 5- und 10-Jahres-Risiko, das wir dann aus diesen Kalkulationen erhalten. Und danach würden wir dann entscheiden, wie die Empfehlung aussieht und gemeinsam mit der Patientin dann eben versuchen, den besten Weg für sie zu finden. Und Hochrisikogene, das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, wie wir das definieren. Also BRCA1, BRCA2 gehören da ganz klar dazu.
Ja.
Was sicher auch ein Hochrisikogen ist, ist TP53, das glücklicherweise sehr selten mutiert ist, aber definitiv in den Hochrisikobereich gehört. Bei PALB2 waren wir uns lange Jahre nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt dort sicher Konstellationen, wo wir eine Hochrisikosituation haben, sowohl hinsichtlich des Brustkrebsrisikos. Auch beim Eierstockkrebsrisiko sehen wir bei PALB2 häufig Veränderungen, die über das dreifache Risiko der Allgemeinbevölkerung gehen. Aber es ist nicht ganz gleichzusetzen mit BRCA1 und 2. Also auch da muss man immer noch mal genauer hingucken, wie man das Ganze dann berät und welche Empfehlungen man spricht.
Okay, ja, interessant. Und unterscheiden sich im Erkrankungsfall die Therapien, je nachdem, welche Mutation vorliegt, also beispielsweise Chemotherapie oder Bestrahlung?
Durchaus. Es ist nicht mehr ganz so, dass man, früher hat man ja mal gedacht, okay, bei einer BRCA1-Mutation muss dann auch die Chemotherapie eine ganz andere sein. Mit den neuen Substanzen, gerade auch immunonkologischen Substanzen, die wir haben, müssen wir da keine so großen Unterscheidungen aktuell mehr machen. Aber was wir wissen, Hinsichtlich systemischer Therapie spielt es natürlich schon eine Rolle, ob eine BRCA-Mutation vorliegt oder nicht. Stichwort PARP-Inhibitoren. Das ist ja eine relativ neue Stoffgruppe, die wirklich sich auf diesen DNA-Reparaturmechanismus und auf diese Defizienz, die ja entsteht durch eine BRCA-Veränderung, beruft. Und wenn das vorliegt, gibt es Situationen, wo es durchaus Sinn macht, dann diese spezielle Stoffgruppe einzusetzen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir idealerweise bei den Patientinnen, wo sowas in Frage kommen könnte, schon sehr früh wissen, ob eine solche Mutation vorliegt oder nicht.
Klar, ja.
Also das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wo es dann doch entscheidend ist, ob man von einer solchen pathogenen Variante weiß oder nicht. Ein anderes Beispiel wäre TP53-Veränderung, wo wir wissen, dass eine hohe Strahlensensibilität vorliegt. Und wenn man beispielsweise einer Patientin mit einer solchen pathogenen Variante dann eine brusterhaltende Therapie mit obligater Nachbestrahlung anbieten würde, würde man unter Umständen das Risiko eines Rezidivs, eines kontralateralen Tumors oder auch eines ganz anderen Tumors massiv erhöhen. Und deswegen würde man im Falle einer solchen Mutation wirklich Bestrahlung verhindern. Das geht so weit, dass man sogar verhindert, jede Art von Röntgenuntersuchung zu reduzieren und diese Patientin wirklich sehr strahlenarm zu diagnostizieren auch.
Okay. Jetzt würde ich gerne ein bisschen mal in die Forschung eintauchen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ein Genetiker findet ein neues Gen. Wie geht es dann weiter? Und wie wird dann ja im Laufe der Zeit vielleicht auch festgelegt, dass dieses neue Gen eben ein Hochrisikogen darstellt?
Also das ist dieser Prozess, den ich ja schon initial so ein bisschen beschrieben hatte. Also es ist eben wichtig, dass man den Range an möglichen Genen schon relativ breit und gut festlegt und dann eben am allerbesten, so wie es jetzt im deutschen Konsortium geschieht, in der Routine mit untersucht, um möglichst viele Daten zu generieren. Weil tatsächlich ist das die Voraussetzung, um etwas Neues dann auch auf solide Füße zu stellen und in die praktische Versorgung bringen zu können, dass man sich auf große Kohortenstudien berufen kann, um dann hier auch tatsächlich sagen zu können, hier haben wir jetzt ein neues Gen, das wirklich eine hohe Penetranz aufweist. Das heißt also, dass auch mit vielen Erkrankungen in der Familie einhergeht und auch immer reproduzierbar in vielen parallelen Familien beobachtet werden kann. Zuletzt ist das im Konsortium Jahr 2010 Professor Meindl geglückt, der an der Entdeckung von RAD51C hier ganz maßgeblich beteiligt war. Und das ist natürlich etwas, das ist großartig. Wir fragen uns immer, ob es noch viel mehr solche einzelnen Gene mit hohen Risiken geben wird. Das glauben wir fast eigentlich eher nicht.
Ah, okay.
Wir denken tatsächlich, dass es wahrscheinlich fast eher so sein wird, dass es dann die Summation von moderaten Genen sein wird. Oder eben zum Beispiel jetzt dieser neue Effekt, den wir erwarten über den Polygenic Risk Score. Aber man soll niemals nie sagen, gerade relativ aktuell wurde auch eine Studie auch mit Beteiligung des Konsortiums veröffentlicht, wo doch noch das eine oder andere Gen als eventuelles Kandidatengen gehandelt wurde.
Ja,
aber
okay.
hier braucht man natürlich auch neue, noch mehr Daten, um wirklich was sagen zu können dazu.
Okay. Würden Sie sagen, dass die Forschung bei diesen anderen Genen, also abseits von BRCA1 und 2, schon weit ist im Hinblick auf die Empfehlung für die Betroffenen?
Ich denke schon, dass wir da in den letzten Jahren wahnsinnig viel geschafft haben, gerade auch durch diese Differenzierung, die es uns möglich ist, einerseits Brust- und Eierstockkrebsrisiken und auch assoziierte Tumorrisiken, aber auch durch diese Individualisierung und eben auch die Möglichkeit, dass auch die moderaten Gene jetzt in den Algorithmen mit abgebildet sind. Also da hat wirklich dazu beigetragen, dass wir so viele Datensätze mittlerweile sammeln konnten und auch auswerten können. Also das ist wirklich großartig. Es gibt halt das Problem, dass es nach wie vor so ist, dass die moderaten Risikovarianten mit Ausnahme von CHK2 ziemlich selten sind.
Okay.
Und dass demzufolge es natürlich wahnsinnig schwierig ist, entsprechende Daten zu sammeln, die dann gerade auch zum Beispiel für Therapiestudien verwendet werden können. Das ist für die moderaten Risikogene wahrscheinlich schwierig möglich.
Okay, ja.
Nehmen Sie beispielsweise eine Genmutation wie RAD51C, das sind gerade 0,2% aller Familien im deutschen Konsortium.
Ja.
Und das sind natürlich wirklich Zahlen, die dann schwierig sind, hier wirklich ein statistisch auch valides Ergebnis ableiten zu können.
Okay. Und wie sieht das mit den nicht informativ getesteten Familien aus? Gibt es die Möglichkeit, dass sie nachgetestet werden beispielsweise? Wie passiert sowas? Müssen die Familien selber auf sie zukommen oder gibt es da irgendwie, wird man angerufen oder wie läuft sowas ab, wenn man nicht informativ getestet ist?
Genau, also seit 2016 läuft bei uns hier in Berlin am Zentrum diese Panelanalyse. Und alle Frauen, die vorher untersucht wurden, haben im Grunde auch ein Anrecht drauf, eine erneute Blutabnahme machen zu lassen, um eine sogenannte Panelkomplettierung zu erhalten. Leider haben auch wir in Berlin hier mehrere tausend Familien alleine schon, sodass es uns möglich ist, alle nicht informativ Untersuchten direkt anzuschreiben. Aber mit vielen sind wir ja im Kontakt über beispielsweise das intensivierte Früherkennungs- oder Nachsorgeprogramm. Und es ist auch immer wieder so, weil wir früher auch schon gesagt haben, stellen Sie sich doch immer mal wieder vor, vielleicht ändert sich was, dass doch auch immer wieder Ratsuchende kommen und wir dann die Möglichkeit haben, das anzubieten.
Ja, super.
Ganz abgesehen davon weisen wir auf unseren Patienteninformationstagen darauf hin, dass man sich nochmal melden kann. Also das ist etwas, was mittlerweile gut funktioniert und auch sehr viele Krankenkassen, die mit denen wir den Vertrag haben, dieses Add-on-Panel-Komplettierung mittlerweile auch übernehmen. Also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und gerade jetzt heute in der Sprechstunde hatte ich zwei Familien, wo wir jetzt so eine Panel-Komplettierung indiziert haben heute.
Ja. Wir sprechen ja meistens auch über Wahrscheinlichkeiten im Laufe des Lebens an Brust- und/oder Eierstockkrebs zu erkranken. Gibt es auch andere Krebsarten, die mit diesen Genen einhergehen?
Ja, leider. Das ist ja das, was ich schon erwähnt habe, die assoziierten Krebserkrankungen.
Ja.
Tatsächlich ist auch das etwas.
Vielleicht haben Sie Beispiele, damit es so ein bisschen vorstellbar ist.
Einfachstes Beispiel, das fängt schon bei BRCA2 beispielsweise an, dass wir da wirklich wissen, dass wir auch zusätzlich ein erhöhtes Bauchspeicheldrüsenkrebsrisiko haben. Das geht, dieses Bauchspeicheldrüsenkrebsrisiko finden wir beispielsweise auch bei PALB2. Das ist natürlich, jetzt habe ich gleich das wirklich Schwierigste herausgegriffen, weil tatsächlich ist es so, dieses Risiko ist höher als in der Allgemeinbevölkerung. Wir können es aber nicht ganz klar beziffern, wie hoch es tatsächlich ist.
Okay.
Und das große Problem ist, dass wir ähnlich zum Eierstockkrebs bei Bauchspeicheldrüsenkrebs keine suffiziente Früherkennung anbieten können, weil es einfach noch nicht klar ist, was wäre eine gute Methode, um Bauchspeicheldrüsenkrebs so früh zu entdecken, dass man ihn gut heilen kann. Es gibt eine Studiengruppe in Marburg, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, die da auch schon relativ weit fortgeschritten ist. Wir versuchen da natürlich zu kooperieren und diese Früherkennungsmethoden weiter zu etablieren. Aber noch ist das nichts, was wir jetzt in der Routine anbieten können. Und das ist natürlich auch für die Ratsuchenden eine Belastung, muss man sagen.
Ernüchternd,
Ne?
ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja insgesamt sehr viele Studien für die BRCA-Mutationsträgerinnen. Können denn auch andere Mutationsträgerinnen von diesen Studien profitieren, die für BRCA laufen?
Unbedingt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ausgeht, bleiben wir mal beim PALB2. Das heißt ja Partner and Localizer of BRCA2. Das heißt also, das PALB2 ist ganz eng mit dem BRCA2 assoziiert.
Okay,
und
ja.
wir wissen zum Beispiel auch aus einer Therapiestudie, dass zum Beispiel die PARP-Inhibitoren bei PALB2-Mutationsträgerinnen durchaus auch eine Wirkung zeigen. Und somit vermuten wir, dass hier Risiken und auch Prinzipien sehr, sehr ähnlich sind. Und deswegen kann man sich schon überlegen, dass man da dann auch analoge Schlüsse ziehen kann. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, für jedes der moderaten Risikogene eigene Studien aufzusetzen, aufgrund einfach der Fallzahlbegrenzung.
Ja.
Das müssten dann wirklich große, multizentrische, internationale Studien sein, an denen wir natürlich arbeiten. Und wir sind ja in großen internationalen Konsortien auch als deutsches Konsortium vertreten. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, sowas dann als Interventionsstudie in den einzelnen Ländern zu etablieren, wenn die Fallzahlen so gering sind. Aktuell wird es ja als gerade internationale Studie mit der BRCAP-Studie gemacht. Das ist also eine Therapiestudie für, also eine Studie, die testen soll, ob ein Medikament prophylaktisch bei BRCA1-Mutationsträgerinnen eingesetzt werden kann.
Genau.
Und deswegen, also wir nennen sowas dann immer Therapiestudien, aber in dem Fall ist es natürlich eine Präventionsstudie. Und aber das ist eben wieder BRCA1, ist eine relativ hohe Fallzahl. Und davor sprechen wir uns einiges, dass da ein gutes Ergebnis rauskommen
Schön.
kann. Ja.
Ja, sehr schön. Ich würde gerne zum vorletzten Punkt schon kommen, und zwar Stichwort Olaparib. Vielleicht möchten Sie kurz den Hörerinnen erklären, was Olaparib überhaupt ist, für die, die das jetzt zum allerersten Mal hören, und für die, die sich schon ein bisschen damit auskennen. Die Frage ist, Olaparib auch für andere Mutationen wirksam?
Genau, hatte ich ja schon ganz kurz angesprochen. Also Olaparib ist ein PARP-Inhibitor. Es ist also ein Medikament, das davon profitiert, dass die DNA-Reparatur in einer Zelle nicht gut funktioniert und letztlich einen künstlichen Zelltod herbeiführen kann. Das ist natürlich ideal für BRCA-mutierte Tumorzellen, die dann durch dieses Medikament in diesen künstlichen Zelltod getrieben werden können. Es wirkt also tatsächlich ähnlich wie eine Chemotherapie. Das Nebenwirkungsprofil ist aber deutlich geringer ausgeprägt als bei einer Chemotherapie. Und es gab jetzt in der Vergangenheit einige Studien, die die Wirksamkeit untersucht haben, sowohl beim Eierstockkrebs als auch beim Brustkrebs. Und initial waren das Studien wirklich im fortgeschrittenen Stadium, wo man geguckt hat, hilft das metastasierten Patienten? Das war der Fall. Da gab es signifikante Unterschiede, so dass es dann sowohl bei den Eierstockkrebsfällen als auch den Brustkrebsfällen in frühere Phasen gebracht wurde. Und auch hier zeigten sich wirklich sehr gute Ergebnisse, so dass zum Beispiel Brustkrebspatientinnen, die einen HER2-negativen Brustkrebs haben und eine BRCA-Mutation haben und gleichzeitig durch die Tumorbiologie ein hohes Rezidivrisiko aufwiesen, dass die eben sehr davon profitiert haben, wenn sie nach Abschluss der Chemotherapie und der Operation dann Olaparib bekommen haben. Und deswegen ist dieses Medikament für diese Indikation jetzt zugelassen und kann eben gegeben werden, wenn diese Kriterien zutreffen. Beim Eierstockkrebs ist es so, dass es als sogenannte Erhaltungstherapie eingesetzt wird, eben auch bei BRCA-mutierten Ovarialkarzinomen, die ein relativ hohes Grading haben. Für die anderen Mutationen ist es so ein bisschen schwieriger. Da kommt wieder dieses Problem Fallzahl. Die Studie, die ich auch vorhin schon erwähnt habe von Nadine Tang, hat eben untersucht, wie wirkt dieses Olaparib, dieser PARP-Inhibitor bei anderen Mutationsträgerinnen. Und da konnte gezeigt werden, dass es zum Beispiel bei PALB2-Mutationen durchaus auch eine gute Wirksamkeit aufwies. Dass es aber eben jetzt nicht in einer großen Fallzahl getestet wurden, weil es einfach diese Fallzahlen nicht gibt. Aber wir sind in der Lage, für einzelne Patientinnen einen sogenannten Kostenübernahmeantrag bei den Kassen zu schreiben, unter Verweis auf diese Wirksamkeit, wenn eben die Situation da ist, beispielsweise hohes Rezidivrisiko, HER2-negatives Mammakarzinom, PALB2-Mutation, dann kann man darüber nachdenken. Also auch hier sehen Sie, sehr individuelle Herangehensweise, relativ komplexe Thematik, aber ich denke, wenn man sich an ein EFBREC-Zentrum wendet, kann man da sehr gut beraten werden.
Auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen. Abschließend möchte ich auch gerne noch kurz die Männer mit Mutation ins Boot holen. Wie sieht es denn bei den Herren mit der Früherkennung oder vielleicht auch der Nachsorge aus mit anderen Genen?
Ja, auch da sind wir natürlich noch nicht so weit, dass wir Standards aussprechen können, einfach weil uns die Fallzahl fehlt. Das Konsortium hat sich in diesem Jahr auf die Fahne geschrieben, sich um die Männer zu kümmern. Es laufen an verschiedenen Zentren Untersuchungen dazu. Erstmal, wie viele haben wir überhaupt? Wie viele Mutationsträger? Sind die erkrankt oder nicht erkrankt? Was sind das für Mutationen? Wir hier in Berlin haben auch eine solche Analyse gemacht und sind auf wirklich eine, ja, ich will nicht sagen, also eine erschreckend hohe Fallzahl gekommen an Männern, die wir hier schon in den letzten Jahren betreut haben, eben auch nicht nur mit BRCA-Veränderungen, sondern auch mit moderaten Risikogenveränderungen. Und wir waren sehr erstaunt, wie gut die Antworten der Männer waren. Wir hatten erwartet, wenn wir die anschreiben, die sind ja eher ein bisschen nicht so auf Früherkennung aus, wissen wir ja, dass das männliche Geschlechter nicht so gut zu motivieren ist, aber wir hatten eine extrem hohe Response Rate auf unsere Anfragen und
Schön, ja.
auch heute früh hatte ich wieder einen Mann. Also die Männer kommen und fragen auch, was können wir tun? Und es gibt eben auch hier noch keinen Standard. Wir versuchen eben gerade in Kooperation mit Kollegen der Urologie, der Gastroenterologie und natürlich auch mit unseren Radiologen hier Modelle für die Männer zu entwickeln, um dann auch Angebote machen zu können, wo sich die Männer hinwenden können. Und das wird natürlich dann auch sehr gerne angenommen. Und ich denke, da wird es auch in den nächsten, ich will nicht sagen Monaten, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren Veränderungen im deutschen Konsortium geben.
Schön. Ja, super. Ja, liebe Frau Dr. Speiser, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke in die anderen Gene. Ich bin mir sicher, dass wir in unserem Podcast auch noch mal genauer auf verschiedene Gene im Detail eingehen werden. Aber so haben wir erstmal einen guten und allgemeinen Einstieg in das Thema. Vielen lieben Dank dafür. Was ich noch kurz ergänzen möchte, ist für die Hörerin: Es gibt auf der Seite des Deutschen Konsortiums für familiären Brust- und Eierstockkrebs sogenannte Konsensusempfehlung, wo es zu den ganzen Genen ein hübsches PDF gibt, wo ihr die Wahrscheinlichkeiten beispielsweise für ein Mammakarzinom mit dieser Genmutation eben nachlesen könnt. Ist sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Ich stopp mal
Herzlichen Dank.
kurz die. Ja, danke auch. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen, Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast@brca-netzwerk.de schreiben. Alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.